Text 21.
Ein Staatsfeind mit Lehrstuhl. Zum Gedächtnis an Johannes Agnoli. Eine Sendung von Stefan Griegert. Lenin empfahl den Revolutionären, sich in Zeiten der Konterrevolution in Geduld und Theorie zu üben. Der linkskommunistische Kritiker Johannes Agnoli hingegen setzte auf Geduld und Ironie. Auf den Einwand, es sich damit im falschen Ganzen hedonistisch bequem zu machen, entgegnete er: Man braucht doch kein Jesuit, Jakobiner oder Bolschewik zu sein, bloß weil man vorhat, den Staat zu zerstören. Der echte Revolutionär muss sich immer einen Rest von Ironie und Selbstironie bewahren. Kommunismus ist wichtig, aber Ossobuco ist auch nicht ohne. Mit dieser ironischen Distanz versuchte Agnoli, sich die verdummenden und die Revolutionäre in den Reformismus treibenden Zumutungen der spätkapitalistischen und postfaschistischen Gesellschaft, so gut das eben geht, bis zu seinem Tode vom Leib zu halten. Am 4. Mai diesen Jahres ist Johannes Agnoli im Alter von 78 Jahren im italienischen Lucca verstorben, wohin er sich nach seiner Emeritierung Anfang der 90er Jahre zurückgezogen hatte. Dort verunsicherte er, als wegen Verunglimpfung des Staates und anderer Straftaten gegen ihn ermittelt wurde, seine Arbeitgeber und die Justiz ebenso wie seine akademischen Kollegen und Kolleginnen, indem er sie mit Texten wie dem Versuch, Strafkammer und Staatsanwaltschaft über Faschistoides und Form Staat aufzuklären, traktierte. Agnoli hat sich schon früh einer allgemeinen Kritik der Politik, eine Begrifflichkeit, die sich bereits beim jungen Marx finden lässt, aber im Marxismus keine große Beachtung gefunden hat, zugewandt. Seine 1967 erstmals erschienene Transformation der Demokratie gilt als einer der einflussreichsten Texte der außerparlamentarischen Opposition im deutschsprachigen Raum. Damals wurde Agnoli nicht nur in der linken Bewegung und im linksakademischen Bereich zur Kenntnis genommen, sondern ebenso in etablierten und staatstragenden Publikationen rezipiert. Zeitlebens ging es ihm nicht um eine Rettung der Politik oder um eine Verteidigung der politischen Sphäre gegen die ökonomische, wie wir es heute vom reformistischen Teil der globalisierungskritischen Bewegung kennen, sondern schlicht um die Abschaffung der Politik, also des Staates. Im Juni 2003 fand in Berlin eine Veranstaltung in Erinnerung an Johannes Agnoli, diesen Staatsfeind auf dem Lehrstuhl, statt, die bewusst einen Kontrapunkt zu den offiziellen Gedenkveranstaltungen am Berliner Otto-Suhr-Institut setzen wollte. Michael Heinrich, Redakteur der Berliner Zeitschrift Prokla und Autor des Buches »Die Wissenschaft vom Wert«, erläuterte dort, worum es Agnoli in seiner Kritik der Politik wesentlich gegangen ist, die Kritik an der Form Staat.
Form Staat ist zu unterscheiden von Staatsform. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Staatsform, es geht auch nicht um bestimmte Art von Politik, die man kritisiert und der man dann eine bessere Politik entgegensetzt, sondern das, was Agnoli mit Form Staat bezeichnete, zielte auf eine soziale Form ab, eine Form, die sich artikulierte als objektiv, als dieser objektive Zwangscharakter der gesellschaftlichen Reproduktion, als, also sozusagen Politik als die Verwirklichung, die Umsetzung dieses objektiven Zwangscharakters. Und diese so verstandene Politik, dieser so verstandene Staat war der zentrale Gegenstand von Agnolis Lehrveranstaltungen und auch von seinen eigenen Forschungen. In dieser Auseinandersetzung mit der Form Staat hat er sich auch erheblich unterschieden von dem, was damals und zum Teil auch heute noch so gängigerweise als marxistische Staatstheorie verhandelt wird. Eine marxistische Staatstheorie hat Agnoli im Grunde genommen für unmöglich gehalten. Er hat sich in der Frage in gewisser Hinsicht als ein sehr orthodoxer Marxist verhalten. Er hat nämlich immer schon darauf hingewiesen, dass Marx ja keineswegs eine politische Ökonomie verfasst habe oder, wie das dann zum Teil später genannt wurde, eine politische Ökonomie der Arbeiterklasse, sondern Marx hat verfasst eine Kritik der politischen Ökonomie. Und das ist ein Unterschied, politische Ökonomie und Kritik der politischen Ökonomie. Und dementsprechend kam es Agnoli darauf an, nicht eine marxistische Staatstheorie zu entwickeln, sondern eine Kritik der Form Staat und eine Kritik der Form Politik als einer sozialen Form. Eine solche Auffassung einer Form Staat entzieht sich natürlich zum einen ganz offensichtlich so einer traditionellen Basisüberbau-Vorstellung, also irgendwo gibt es so die ökonomische Basis und die bringt dann einen Überbau hervor, das ist der Staat, alles Wichtige ist in der Basis und der Überbau wird dann in irgendeiner Form abgeleitet, also mit so einer Art von Ableitungsmarxismus hatte Agnoli nichts zu tun. Eine andere Konsequenz, die sich aus dieser Thematisierung der Form Staat ergab, war, dass man Staat nicht einfach als ein in sich neutrales Instrument auffassen kann, was halt im Moment leider die falschen Personen unter ihrer Kontrolle haben. Also Vorstellungen, man müsse jetzt die Staatsmacht übernehmen, um dann irgendwas Sinnvolles damit zu machen, mit Hilfe des Staates den Sozialismus oder gar den Kommunismus aufbauen. Das hat er natürlich als völligen Blödsinn betrachtet. Nur das hatte natürlich dann auch Konsequenzen für die Politik oppositioneller Bewegungen. Also dass die sich jetzt parteiförmig organisieren, um dann im Staat möglichst viel Einfluss zu erreichen. Das ist mit so einer Vorstellung, die er da als Form Staat charakterisiert hat, auch nicht zu vereinbaren. Parteien betrachtete er sozusagen als Staat im Kleinen, also sozusagen als eine Art Parallelorganisation, als eine Art von Kopie des Staates. Für staatstragende Parteien, die den Staat oder die Regierung übernehmen wollen, um dieses objektive Zwangsverhältnis fortzuführen, um die Sache des Kapitals zu verwalten, ist es natürlich keinerlei Widerspruch. Für eine Partei, die sich emanzipatorischen Zielen erstmal verpflichtet fühlt, ist es natürlich ein Widerspruch in sich. Und insofern war es für jemand wie Agnoli oder der bei ihm etwas gelernt hat, nicht sehr überraschend, dass ein Projekt wie die Grünen, das durchaus mal am Anfang mit einigen Hoffnungen begleitet war und wo einige Leute durchaus emanzipatorische Vorstellungen im Kopf gehabt haben mögen, dass das zu einer nicht nur durch und durch staatstragenden, sondern auch kriegerischen Veranstaltung werden konnte, war das keineswegs überraschend. Und zwar nicht etwa nur, weil jetzt einzelne Personen ihre Prioritäten geändert hätten, weil einzelne Personen eingekauft worden wären, bestochen worden wären oder ähnliches, sondern weil sich die Logik einer bestimmten Institution durchsetzt gegenüber dem guten Willen. Also man kann mit einem bloßen guten Willen nicht die Logik von Institutionen aushebeln. Und das scheint mir auch ganz wichtiger Punkt zu sein, wenn man heute sich so überlegen möchte, was bleibt von dieser Kritik der Politik. Es bleibt nicht nur eine bestimmte Analyse, eine sehr radikale Analyse des Staates als Herrschaftsverhältnis. Es bleiben auch durchaus wichtige Konsequenzen für jede Form von Opposition, von Kritik an diesen Herrschaftsverhältnissen, also eine Kritik oder Opposition, die auf Parlamentarismus, auf Partei setzt, die scheint hier von vornherein zum Scheitern verurteilt zu sein.
Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu questo lo sai bene, ti fa incazzare. Voto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare.
Gerne wurde Agnoli vorgeworfen, er betreibe doch bloß abstrakte Theoretisiererei. Dabei war ihm die Intervention ebenso wenig fremd wie die alltägliche Mühe der Subversion. Michael Heinrich sagt dazu:
Subversion, das ist nicht irgendwie so ein großes Ziel, über das man dann Bücher schreibt, sondern das hat was mit Alltagspraxis zu tun. Und bei ihm war das nicht nur so eine Parole jetzt, sondern er hat das durchaus selber auch praktiziert. Unter anderem darin, dass er am OSI, also einem Fachbereich Politikwissenschaft, lange Jahre der Vorsitzende des Prüfungsausschusses war. Der Prüfungsausschuss ist zuständig für Streitigkeiten in Prüfungsangelegenheiten. Das ist eine stinklangweilige, stinktrockene Tätigkeit mit viel Papierkram. Man kann da keine akademischen Ehren erwerben. Man kann auch nicht jetzt große politische Konflikte durchfechten. Deswegen war niemand daran interessiert, diesen Posten einzunehmen. Und Agnoli hat ihn aber über Jahre eingenommen und hat damit auch vielen Studentinnen oder Studenten, die Probleme hatten, in einer Atmosphäre, die damals also noch viel stärker von politischen Auseinandersetzungen zwischen linken Dozenten, rechten Dozenten, linken Studenten, rechten Studenten gekennzeichnet war, was sich dann also bis ausgewirkt hat in Benotung von Diplomarbeiten, in Akzeptanz oder Ablehnung von Prüfungsthemen. In diesem alltäglichen Kleinkrieg war sich Agnoli also keineswegs zu schade, sich da einzumischen und da auch einiges zu erreichen. Also das vielleicht nur mal so kurz als Erinnerung oder als Information, dass hinter dem Theoretiker, als der jetzt hier verhandelt wird, auch eine sehr engagierte Person stand. Was Agnoli in der Universität gemacht hat, das hätte er selber sicher nicht als einen Marsch durch die Institutionen bezeichnet. Also da war sicher nicht die Vorstellung dabei, man begibt sich nun in dieses Räderwerk und fängt an, von innen dieses Räderwerk umzustülpen. Dass das nicht geht, glaube ich, war ihm sehr wohl klar. Das Einzige, also man geht da rein und das Einzige, was man versuchen kann, ob es gelingt, ist auch nie so richtig zu entscheiden. Das Einzige, was man versuchen kann, ist, darin bestimmte Spielräume punktuell auszunutzen mit den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, also als denkender, schreibender Mensch im Wesentlichen mit den Möglichkeiten von Wort und Schrift, die einem zur Verfügung stehen, aber auch mit dem alltäglich subversiven Verhalten, dass man sich in dieser Institution auch unter Eingehung bestimmte Risiken leisten kann. Er war sich durchaus darüber im Klaren, dass die Rolle eines Professors, von jemandem, der Noten gibt, der Prüfungen durchführt, dass das eine repressive Komponente hat. Und nun zu tun, Gott, wir sind ja alle Linke, wir verstehen uns so gut, also wie das viele sich als links verstehende Professoren machen, das war nicht seine Sache, sondern er hat das radikal negiert. Einer seiner beliebten Sprüche in Seminaren war: Scheinprobleme sind Scheinprobleme. Und das hat er auch durchaus versucht zu praktizieren in seinen Lehr- oder Prüfungstätigkeiten. Er hat also versucht, diese Position, die er in diesem Räderwerk einnahm, auszunutzen. Nicht mit der Illusion, das Räderwerk zu ändern, durch den Marsch durch die Institutionen von innen zu durchdringen, sondern einfach die begrenzten Möglichkeiten auszunutzen, die einem geboten werden. In diesem Kontext hatte auch beispielsweise in den 70er Jahren die Herausgabe des sogenannten Buback-Nachrufs unterstützt. Also der Generalbundesanwalt Siegfried Buback wurde im Jahr 1977 von der Roten Armee-Fraktion erschossen. Daraufhin ist an der Universität Göttingen ein Nachruf erschienen aus studentischen Kreisen, wo zunächst mal von so einer klammheimlichen Freude die Rede war, bei der Nachricht, dass Buback tot ist. Eine klammheimliche Freude, die sicher nicht nur in Göttingen vorhanden war, wo dann aber im Laufe dieses Flugblatts reflektiert wurde, was bedeutet das eigentlich für eine Art von Politik, wenn man glaubt, durch die Liquidierung einzelner Personen irgendetwas ändern zu können. In der bürgerlichen Presse wurde natürlich immer nur die inkriminierten Zitate, also klammheimliche Freude, gebracht, das ganze Ding natürlich unter Strafe gestellt, die Strafverfolgungsbehörden schoben jede Menge Sonderschichten, um den Verfasser oder die Verbreiter solcher staatsfeindlicher Äußerungen zu bringen. Und Angioli und eine ganze Reihe von anderen Professoren haben dann dieses Flugblatt in voller Länge dokumentiert, was eigentlich untersagt war. In anderen Bundesländern, in Niedersachsen, setzte daraufhin also eine ganze Reihe von Strafmaßnahmen, also berufliche Disziplinierungsmaßnahmen, wie auch Strafanzeigen, Strafprozesse gegen Mitherausgeber ein. Angioli hat es in Berlin bedauert, dass der damalige Wissenschaftssenator Peter Glotz auf ein solches Disziplinarverfahren, auf eine solche Anzeige verzichtet hat. Er hat dann schon ein bisschen auch mit seiner Rolle kokettiert, aber es war mehr als diese Koketterie, weil ein solches Verfahren ihm natürlich die Möglichkeit gegeben hätte, in einem öffentlichen Verfahren eine ganze Menge an sehr pointierten, kritischen, auch analytischen Äußerungen zu tun, die man eben nicht so ohne weiteres dann hätte unterschlagen können. Also das wäre eine Möglichkeit gewesen, Spielräume, die einem eine Institution bieten, auszunutzen, ohne der Illusion zu verfangen, man könne jetzt innerhalb dieser Institution aufsteigen, etwas verändern und irgendwann weiß der Teufel, bei welchen Zielen ankommen. Non vede, non sente niente, non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi è a guardia dello Stato in nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci, accecate dalla tua idiozia. 99 fosse il tuo antifascismo militante, senza tregua, la sola costante.
antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Als Professor für Politologie war Angioli auch mit Ideengeschichte befasst. Dass auch die nicht zwangsläufig jenen affirmativen Charakter annehmen muss, wie man ihn von der heutigen Politikwissenschaft kennt, hat Angioli in seiner subversiven Theorie unter Beweis gestellt, die als Band 3 seiner gesammelten Schriften erschienen ist. Angioli versucht dort, von den antiken und christlichen Mythen über das Mittelalter bis zur Neuzeit die Geschichte der theoretisch-intellektuellen und der praktischen Subversion nachzuzeichnen. Er liefert Beispiele für einen möglichen anderen Umgang mit politischer Philosophie und Ideengeschichte und zeigt, wie widerständige, subversive oder auch einfach nur unbequeme Denker und Denkerinnen im Mainstream der Wissenschaften missachtet, fehlinterpretiert oder auch pathologisiert wurden und werden. Den Begriff der Subversion definiert er als Form menschlicher Emanzipation in finsteren, also in repressiven und kontrarevolutionären Zeiten. Die Subversion ist nicht die Revolution selbst, sondern ihre Vorbereitung. Subversion ist nicht Negation der Negation, was nach Angioli Versöhnung implizieren würde, sondern Negation sans phrase, Negation als Destructio, als eigenwillige Vernunft. Sie ist eine sowohl theoretische als auch praktische Tätigkeit, die die Ordnung angreift, ohne jedoch, wie die Vertreter der konformistischen Revolte, eine noch ordentlichere Ordnung einzufordern, wie Angioli das nannte. Wie Angioli mit den Klassikern politischer Theorie und Ideengeschichte umging, zeigt Joachim Bruhn, Mitglied der Freiburger Initiative Sozialistisches Forum und Verleger von Angiolis Schriften, am Beispiel Hegels.
Wenn hier von Staatsidealismus die Rede ist, hätte wahrscheinlich Angioli darauf hingewiesen, dass der Idealismus gar nicht so verstaatet gewesen ist, wie die Staatsideologen es mal behaupten, und dass dass etwa der Mythos von Hegel als dem Staatsphilosophen des Preußentums sich von diesem Preußentum mehr zusammengeschwindelt worden ist, als es aus Hegel tatsächlich herauszulesen ist. Und das war auch immer so eines der Interessen und der Arbeitsgebiete, zu versuchen, den deutschen Idealismus von Schelling, Fichte, Hegel, Kant so darzustellen, dass also das sprengende Potenzial dieser Philosophie gegen die Aneignung durch den Staat deutlich geworden ist. Und dabei eine der letzten Veröffentlichungen waren ja Vorlesungen zum deutschen Idealismus. Und da spielt immer Hegel eine sehr große Rolle. Und vor allem Hegels Text mit dem Titel Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, eine Schrift des ganz jungen Hegel, in der Hegel etwa sinngemäß sagt, jeder Staat ist ein Räderwerk, das die Individuen als seine Bestandteile und Zahnräder behandeln muss. Jeder Staat muss die Individuen als diesem Räderwerk unterordnen. Es ist aber nicht die Bestimmung des Menschen, ein solches Zahnrad zu sein, und darum, sagt Hegel, und darum muss der Staat aufhören. Da hat also Hegel etwas, was also jenseits irgendwelcher komplexen Analysen der Staatlichkeit eine Kritik entwickelt, die sich einzig und allein aus einem kategorischen Imperativ heraus ableitet.
So cazzi da cagare, mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora non si scappa, non c'è niente da fare, la rabbia dei compagni non la si può fermare, come non si può fermare il proprio stesso respirare, lottare e respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire, lotti per continuare a campare, la lotta continua, va avanti, si evolve, dopo tanti anni di infamia e di vergogna sarete ricacciati per sempre nelle fogne. Antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista.
Angioli war ein strikter Gegner des Marsches durch die Institutionen. Er wusste mit Marx, dass die Institutionen stärker sind als die Menschen, die sich in sie hineinbegeben. Clemens Nachtmann, Redakteur der Berliner Zeitschrift Bahamas und Mitherausgeber der Festschriften zu Angiolis 70. und 75. Geburtstag, weist jedoch darauf hin, dass Angioli selbst als Person seine eigenen Analysen dementiert hat.
Nun war Angioli aber Vertreter einer Institution, er war ordentlich bezahlter deutscher Professor, aber er hatte eben genau das, was ich mit der Distanzierung von sich selbst meine. Er war in dieser Position, aber er füllte diese Position nicht aus, sondern er funktionalisierte sie für eigene Zwecke.
Angioli stand im schroffen Gegensatz zu den akademischen Theorieverwaltern. Clemens Nachtmann führt aus, worin er sich von seinen affirmativen Universitätskollegen unterschied.
Und das war im Nachhinein auch das Beeindruckendste oder eine der beeindruckendsten Sachen an Johannes Angioli, dass man eigentlich nie den Eindruck hatte, hier wird ein theoretisches System festgeklopft, hier wird abgeleitet um des Ableiterns und um der theoretischen Stimmigkeit willen, sondern hier versucht jemand, seine Erfahrung mächtig zu werden, seine Erfahrung Ausdruck zu verleihen und ihr begriffliche Kontinuität zu verleihen. Eigentlich das, was einen Kritiker im Wesen auszeichnet und im Wesen auszeichnen sollte. Also er hat eigentlich in Person auch das verkörpert, was Marx einmal in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie von der Kritik als dem Kopf der Leidenschaft formuliert hatte. Dass eben diese Ironie, zu der Angioli fähig war, die also auch zu sehr sarkastischem Spott sich steigern konnte, eben nicht nur eine stilistische Angelegenheit ist oder eine charakterologische Angelegenheit, die den Johannes Angioli jetzt besonders auszeichnete, sondern dass sie das festhält im Gegensatz zu einem deutschen Sozialcharakter, nämlich der deutsche Sozialcharakter, der eigentlich nie fähig ist, sich von sich selbst zu distanzieren. Und sich von sich selbst zu distanzieren, das war eben die große Fähigkeit von Johannes Angioli. Und er war deswegen auch kein politischer oder politisierter Mensch in diesem landläufigen Verstande, wie es diesen emphatischen Politikbegriff, diesen emphatischen Politisierungsbegriff der 68er oder in der Nach-68er Zeit entspricht. Also man sei Politik, politisch sei, wenn man im Auftrag der Arbeiterklasse, im Auftrag der Menschheit, hauptsächlich im Auftrag von irgendetwas unterwegs ist. Dem hat Angioli eigentlich auch immer nur den theoretischen Stinkefinger gezeigt, als er sagte, er sei kein Marxist und er sei überhaupt, er agiere überhaupt und kritisiere überhaupt nicht mit Rückendeckung irgendeines anderen. Er sei in dem Sinne eigentlich auch kein Marxist. Das war auch diese Koketterie, die auf diesen Marx-Satz ja selbst hinweist, je ne suis pas Marxiste. Sondern er hat sich ganz einfach dann immer als Angiolisten bezeichnet, also der für sich selbst spricht. Und auch wenn ihm im Seminar zum Beispiel immer vorgeworfen, wenn im Seminar dann Sachen kamen, ja, diese Kritik, die er da formulieren würde, das sei zwar schön, aber das sei doch eigentlich alles zu abstrakt und es müsse doch irgendwie in Praxis umgesetzt werden und es müsse also mehr auch von privaten Lebensverhältnissen die Sprache sein. Also ihr kennt diese barbarische Parole, dass das Private politisch sei, und wenn er sowas hörte, dann hatte er dafür auch nur die Bemerkung übrig, dass es doch nicht darauf ankäme, die Lebensbereiche und gar noch das Private zu politisieren, sondern diese Politisierung des Privaten, die Verstaatung der Gesellschaft, ist ja gerade das Übel, was es zu bekämpfen gibt, und eigentlich gilt es für eine befreite Gesellschaft, für eine menschliche Emanzipation, darum zu kämpfen, das Private, nämlich vom Politischen, wieder zu befreien.
Perspektiven bietet. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, überdurchschnittliche Bezahlung,
Angioli beteiligte sich nie an der Suche nach alternativen politischen Formen zur besseren Verwaltung des Kapitalismus. Er bot aber auch keine unmittelbaren, konkreten Alternativen für eine potenzielle nachkapitalistische Gesellschaft an. Ganz im Gegenteil. Sowohl die realsozialistische und parteikommunistische Vorstellung von einer vom Kapital emanzipierten Gesellschaft und von den zur Erlangung solch einer Gesellschaft notwendigen Organisationen, als auch alternative linksradikale Organisationsformen erschienen ihm kritikwürdig, auch wenn seine Sympathie für letztere außer Frage stand. Gerade diese negativistische Ausrichtung seiner Kritik, die allen linksalternativen Politikberatern ein Greuel war, machen seine Einwände gegen die herrschende Ordnung so brauchbar. So, wie sich in der Kritik der politischen Ökonomie Sinn, Notwendigkeit und Möglichkeit der Abschaffung von Ware, Geld und Kapital aus der Kritik von Ware, Geld und Kapital ergeben, so resultieren auch Sinn, Notwendigkeit und Möglichkeit der Abschaffung des Staates in der Kritik der Politik aus der Kritik des Staates und seiner gegenwärtigen demokratischen Verfasstheit und nicht aus einer bis ins letzte Detail ausformulierten Utopie von einer herrschaftsfreien Assoziation freier Individuen. Eben diese Kritik hatte Agnoli, der einmal konstatierte, er sei eines konstruktiven Denkens nicht fähig, sich zur Aufgabe gemacht.
Der zentrale Punkt seiner Kritik der Politik ist der Punkt, dass das, was das Denken der Emanzipation und Theorie der kapitalistischen Vergesellschaftung hieß immer, ihre Kritik unter dem Gesichtspunkt ihrer Veränderbarkeit und ihrer Veränderungsbedürftigkeit war sein Bestehen eben auf Kritik, auf Negation. Er hat Marx in einem Nachwort zu einem Gespräch, das er mal mit Ernest Mandel führte, das ist unter dem Titel Offener Marxismus erschienen, 1980, er hat dieses Buch immer für sehr misslungen erachtet, allerdings ein Nachwort, das er diesem Buch noch hintangestellt hatte, eine Nachbemerkung über den Sprengkraft des Zweifels, wiederum für einen sehr gelungenen Aufsatz gehalten. Und dort macht er ganz unmissverständlich klar, bei Marx geht es um nichts Positives, um nichts Erbauliches, um nichts Konstruktives. Also nicht um eine politische Ökonomie, nicht um den Entwurf einer freien Gesellschaft, nicht um das Auspinseln einer Utopie, sondern Marx denkt in den Kategorien Kritik und Destruktion. Und dieser Impetus und sozusagen dieses Bilderverbot über der Utopie verbindet ihn eigentlich mit jener Denkrichtung, der die Kritik der Politik und der die Kritik der politischen Ökonomie und das Denken kapitalistischer Vergesellschaftung und ihrer aktuellen Barbarisierungstendenzen ebenfalls viel verdankt, nämlich der kritischen Theorie von Max Horkheimer, Adorno, Marcuse, auf die Agnoli aber merkwürdigerweise immer schlecht zu sprechen war. Es ging darum, einer Erfahrung mächtig zu werden, Erfahrung innen zu werden, Erfahrung zum Ausdruck zu verhelfen. Und insofern war Agnoli ein sachlicher Denker, ein sehr begrifflich strenger Denker, und das hat ihn in diese sachliche Affinität gebracht. Und ich denke, da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Aber persönlich wollte er das eigentlich nie wahrhaben. Der zentrale Punkt ist tatsächlich die Kritik von Politik als Kritik einer Herrschaft der Form, einer real abstrakten Form. Also insofern spielt, obwohl das in seinen Büchern eigentlich keine große Rolle spielt, keine konstitutive Rolle jetzt für seine Entwicklung, dieser Begriff der Realabstraktion, und in seinen Vorlesungen hatte er auch immer darauf aufmerksam gemacht, eine konstitutive Rolle für seine Kritik der Politik. Herrschaft hieß für ihn nicht personale Herrschaft, sondern sie war charakterisiert als verdinglichte, verrechtlichte Zusammenfassung des objektiven Zwangscharakters kapitalistischer Produktion und Reproduktion in der Form des Staates. Also eine Kategorie, wie sie bei Marx in den Grundrissen schon vorkommt und die er sich zum Ziel gesetzt hatte, sozusagen auszuarbeiten. Und das ist die nach wie vor eben aktuelle Facette seiner Kritik der Politik. ihr verdankt sie eigentlich alles, weil sie richtet sich sowohl gegen personalisierende, personalistische Herrschaftsauffassungen und auch gegen jenen Staatsidealismus, der, wie es zum Beispiel in der Tradition des Parteikommunismus, DKP, Marburger Schule, Wolfgang Abendroth als Stichworte kurz angeführt, immer darum ging, die Verfassungsnorm als das eigentlich gute Ideal oder die wahre Demokratie gegen die schlechte Verfassungswirklichkeit in Anschlag zu bringen und die Umsetzung, die endliche Realisierung dieser Ideale einzufordern. Und dem hat Anjuli mal in einem auch seiner sehr schönen Aufsätze Destruktion des Gelehrten in dürftiger Zeit mal diesen knappen Bescheid erteilt. Die Mitteilung also, die da zu machen ist seitens der politischen Wissenschaft, bezieht sich nicht auf das gestörte Verhältnis der Politik zur Verfassung. Sie zeigt vielmehr an, dass die Verfassung die Regelung eines gestörten gesellschaftlichen Verhältnisses ist. Und das ist eigentlich die schärfste Waffe gegen das, was gerade in der heutigen Zeit, in einer Zeit, wo Bewegungen, sogenannte soziale Bewegungen, nicht mal mehr ihres staatskonformen Wesens durch komplizierte Ideologiekritik zu überführen wären, sondern wo sie tatsächlich mit dem Staat sich fraternisieren, zu denken an die Antiglobalisierungsbewegung und natürlich was dieses Spektakel, was wir in diesem Frühjahr erlebt haben mit der Friedensbewegung unter Führung keines anderen als des Bundeskanzlers. Das bestätigt Anjulis Analyse von der Verstaatung der Gesellschaft und damit der Verstaatung des Bewusstseins in noch viel schärferer Form, als er es wahrscheinlich selbst gedacht hätte.
Tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia e combatte si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro curro vaglio. Uno scatto di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora chi sto momento e tu li ha superato. Cade piaccio dalla mia indio, un momento roccupà.
Curro, curro, guaglio.
Intera, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o oh, perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro curro guaglio, curro curro guaglio.
Anjuli hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wir es in den europäischen Nachkriegsstaaten keineswegs mit Gesellschaften zu tun haben, die aus dem Nichts entstanden sind, sondern mit postfaschistischen Gesellschaften, die zahlreiche Komponenten des Faschismus, wie beispielsweise den Kooperatismus, in modifizierter Form in sich aufgenommen haben. Wenig Beachtung hingegen erfuhr bei ihm die Tatsache, dass es sich bei der BRD nicht nur um einen postfaschistischen, sondern vor allem um einen postnationalsozialistischen Staat handelte. Über Agnolis faschismustheoretische Überlegungen sagt Clemens Nachtmann:
Es ist natürlich jetzt nicht nur die Kritik der Form Staat, die einen wichtigen Pfeiler und das bildet, woran sich jeder Kritiker der Politik heute noch zu orientieren hat, als Minimalbedingung, sondern es ist natürlich andererseits jenes Thema, was schon in der 1967 erschienenen Transformation der Demokratie eine große Rolle spielt, nämlich der Anteil des Faschismus bzw. des Nationalsozialismus an jener Transformation der Demokratie, also an jener Gestalt der Reifengestalt der Demokratie sozusagen nach 1945, also in den europäischen Nachkriegsgesellschaften und dort wieder besonders exemplarisch, und das erkläre ja auch im Vorwort der Transformation der Demokratie so, dass eben Deutschland und das Material, das Anschauungsmaterial, was dieses Land bietet, eben exemplarisch sei, vorwärtsweisend, zukunftsweisend, für jene Transformation der Demokratie, die als eine allgemeine Tendenz des Städtenkapitalismus angenommen hat. Damit markiert Agnoli einen sehr starken Gegensatz gegen jene traditionalistischen orthodoxen Faschismusauffassungen, beispielsweise eines Georgi Dimitrov, und zwar in mehrfacher Hinsicht, also Dimitrov eben auch wieder beispielhaft für jene Faschismusdefinition, wie sie in der parteikommunistischen Tradition üblich war, aber auch gegen andere Faschismusdefinitionen. Dimitrov definierte ja bekanntlich den Faschismus als die Diktatur der am meisten chauvinistischen, reaktionären und aggressivsten Teile des Monopolkapitals. Auf alle Fälle ist daran ja mehrerlei bemerkenswert. Zum Ersten die Auffassung, der Faschismus sei eine Diktatur gewesen, und zwar eine Diktatur über das Volk, und zum anderen der Faschismus sei eine Art geschäftsführender Ausschuss, eine Art Agent des Monopolkapitals. Das haben, wir haben also hier wieder Diktaturvorstellung und Agententheorie zusammen. Und gegen diese Agententheorie ist ja einerseits schon im Allgemeinen jene Kritik der Politik als Form, als Herrschaft real abstrakter Form gerichtet. Andererseits hat Johannes Agnoli in seinen Schriften zum Faschismus auch immer darauf hingewiesen, dass auch diese Agententheorie im Konkreten ja nicht stimmt, weil der Faschismus, und das unterscheidet ihn eben auch von grundlegend von Dimitrov und anderen, weil er den Faschismus tatsächlich als eine Massenbewegung, als eine reaktionäre Massenbewegung ernst genommen hat. Agnoli hat das insoweit ernst genommen, als er den Faschismus als eine reaktionäre Massenbewegung identifiziert hat und demzufolge den Faschismus an der Macht als ein Allianzverhältnis eben zwischen Bourgeoisie, zwischen dem Bürgertum und eben jener faschistischen Staatspartei. Aber wie er im Vorwort zu Alfred Sohn Redls Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus klargemacht hat, das ist ein Buch, was 1973 wieder aufgelegt wurde, und Agnoli hatte da zusammen mit Bernhard Blanke und Nils Kadritzke ein Vorwort geschrieben, wo er eben an Sohn Redl eben nochmal jene Auffassung eben hervorhebt, dass eben nicht, dass auch die Bourgeoisie, das Bürgertum, jenen Prozess der Faschisierung nicht unbeschadet übersteht, sondern dass sich umgekehrt eben die Partei als zum Beherrscher eben jenes Bürgertums aufschwingt und damit zweierlei einleitet, nämlich eine Enteignung einerseits des Bürgertums von seinen Positionen als Kulturbürgertum, als jenes emphatisch die Geschicke, seine eigenen Geschicke und die Geschicke der bürgerlichen Gesellschaft bestimmende Klasse einerseits, also es wird eine Entbürgerlichung in Gang gesetzt, die eigentlich schon länger im Gange war, als allgemeine Tendenzen. Es wird andererseits eben die Arbeitskraft, die wahre Arbeitskraft ihrer Institutionen, ihrer Träger enteignet. und dadurch in der Tat das geschaffen, was der Faschismus als nationale Einheit oder eben als Volksgemeinschaft dann in Anschlag brachte. Also das bezeichnet nicht irgendeinen ideologischen Überbau oder eine Verschleierung von Klassengegensätzen, sondern bezeichnet in der Tat eine reale Praxis. Und damit kommt eine Tendenz zum Zuge, die Agnoli, und das ist vielleicht auch ein wichtiges Stichwort in seinen Überlegungen zum bürgerlichen Staat, also jener zweiten großen und auch zweiten bedeutenden Schrift nach der Transformation der Demokratie, das Buch ist 1975 das erste Mal erschienen, erwähnt, nämlich, dass er sagt, im Gegensatz zum liberalen Staat, der, wie es auch in seiner alten flotzigen Formulierungen dann auf den Punkt brachte, nicht nur ein Machtwächterstaat war, sondern der aber auch immer als Tagespolizist gegen das Proletariat agierte, wie es dort heißt. Im Gegensatz zu diesem liberalen Staat, der eben darauf vertraute, dass eben der ökonomische Prozess, wie es Adam Smith formulierte, eben durch diese Integrationskraft des Tauschers, durch den eheren Zwang der ökonomischen Gesetze, dem der Lohnarbeiter und dem die lohnarbeitende Klasse ausgeliefert ist, von sich selbst für genügend Gesellschaftsintegration sorgen würde. Nachdem also dieser Umstand durch die Existenz kapitalistischer Krisen und durch sie heraufbeschwörten Klassenkampf gründlich in Frage gestellt wird, beginnt der Staat eben als Gesellschaftsplaner zu agieren. Und dieser Begriff des Gesellschaftsplaners, des Staates als Gesellschaftsplaner, ist eben jene zweite wichtige Kategorie in seiner Staatskritik. Und ich darf vielleicht nochmal einen kleinen Passus da aus diesen Überlegungen zum bürgerlichen Staat hier vorlesen, weil Gesellschaftsplaner, das klingt ja auch wieder so, als würde der Staat dadurch zu einer Art autonomen Subjekt werden, was also aus eigener Kraft befähigt sei, die Gesellschaft nach seinem Gutdünken zu gestalten, als würde also da so eine der Staat im freien Ermessen handeln und würde also an seinem Handeln überhaupt keine objektiven Grenzen mehr finden. Da hat also Johannes Agnoli dann auch klar gemacht, ich zitiere da aus den Überlegungen zum bürgerlichen Staat, dort heißt es, die Priorität der Gesellschaftsplanung gegenüber der ökonomischen bestätigt die politische Verschiebung, die im Verhältnis Staat-Kapital stattgefunden hat. Rein äußerlich eine Autonomisierung der Politik und die Bildung staatseigener Kompetenzen. In Wirklichkeit nur die Verlötung zwischen Funktionalität des Staates und funktionierenden Akkumulationsbedingungen. Der Staat wird in das Kapitalverhältnis hereingeholt. Das heißt, wir haben es also mit einem zweifachen Prozess zu tun, also nicht nur mit einer Verstaatung von Gesellschaft, also was er immer abgegrenzt hat von dem Begriff Verstaatlichung, der also für den realen Sozialismus da immer reklamiert war oder den die Parteikommunisten immer für sich reklamiert hatten. Also nicht einerseits nicht dieser einseitige Prozess einer Verstaatung der Gesellschaft, sondern andererseits auch eine Vergesellschaftung des Staates, die dadurch eintritt. Das heißt, der Staat wird zum Anspruchsadressaten der Gesellschaft selbst und, was wichtig ist und sich vor allem am Nationalsozialismus ablesen lässt, der also noch die radikalere Variante von Faschismus verkörpert, dass der Staat sozusagen selbst sich in die Rolle nicht nur eines ideellen Gesamtkapitalisten, sondern auch eines ideellen Gesamtproletariers begeben muss und deswegen sich als Erfüllungsgehilfe eines gesunden Volksempfindens versteht.
Kinez, alla lettera teste rappati, ovvero sballati, balordi, 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 balordi.
Ma perché è offensivo secondo lei dire negro o ebreo a qualcuno?
Non so, offensivo, come dire, non so, napoletano, non so.
Per noi fascismo significa onore e fedeltà. Noi non rinneghiamo il nostro passato. Nella nostra sezione abbiamo la foto di Benito Mussolini e non lo rinneghiamo assolutamente.
Dopo aver aggredito un profugo polacco per strada, tre skinheads lo hanno trascinato in uno scantinato e qui, dopo avergli praticato un'iniezione, con forbici e coltelli hanno tentato di asportargli la lingua.
La tensione è alta, soprattutto a Milano, dove ieri un gruppo di teste rasate ha ridotto in fin di vita uno spagnolo.
Lo spagnolo accoltellato e colpito con catene poco dopo aver lasciato il centro sociale Leoncavallo è stato oggi interrogato dalla Digos all'ospedale Fate Bene Fratelli.
La notte del 18 maggio 1991 un incendio distrugge completamente il centro sociale cortocircuito a Cinecittà. Nell'incendio muore un ragazzo di colore, Auro Bruni.
È successo che chi voleva incendiare questo centro sociale probabilmente non si aspettava di trovare delle persone. Quando ha trovato Auro non ha esitato a colpirlo con una botta sulla testa, poi non contenti lo hanno cosparso di benzina e hanno poi dato fuoco, per cui Auro si è completamente carbonizzato, sono state ritrovate soltanto alcune parti.
Ad appiccare le fiamme sono stati gli skinheads. Ad appiccare le fiamme sono stati gli skinheads.
Per noi fascismo significa onore e fedeltà.
Auch wenn Angioli gewiss nicht in allen Punkten mit dem Traditionsmarxismus konsequent gebrochen hat, seine Überlegungen beispielsweise zur Involution der Demokratie und zur Herausbildung eines autoritären Staates rechtsstaatlichen Typs gehören nach wie vor mit zum Wichtigsten, was die Linke nach 1945 produziert hat. Angioli wird sowohl aufgrund der Treffsicherheit seiner Formulierungen, man denke nur an seine viel zitierte Kennzeichnung der Parteienvielfalt der BRD als plurale Fassung einer Einheitspartei, als auch wegen seiner unwiderstehlichen Ironie, die er als notwendigen basso continuo der Kritikbegriff in Erinnerung bleiben.
Tanta mazzata bigliate, una buona l'ammarata. È nata.
Nata!
Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata. È nata.
Nata!
Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata. Savetta vere e uno spazio popolare non è buono,
perché
controculturale magari,
perché
rompo cazzo troppa gente, sì, ma allora
perché
tu ma vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se non sta un'armatura o straccio buono,
perché
mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurami se senti che ti inariscerà a me strunzate 40 anni e potere,
perché
la gente te ne fa messa fa strunziate, tu ma manno celerina ma sgomberà a me, ma non basta manganiello modo perché non mi fai più male a giambara da care.
Einer der letzten Vorträge von Johannes Angioli über die Verhärtung der politischen Form, den er im April 2001 in Wien gehalten hat, ist in dem Sammelband Transformation des Postnazismus, der deutsch-österreichische Weg zum demokratischen Faschismus, veröffentlicht worden, der 2003 im Freiburger Saira Verlag erschienen ist. Die gesammelten Schriften von Angioli sind ebenfalls im Saira Verlag erschienen, wo auch zwei von Joachim Bruhn, Manfred Dahlmann und Clemens Nachbarn herausgegebene Festschriften zu Angiolis 70. und 75. Geburtstag veröffentlicht wurden. Ein Nachruf auf Johannes Angioli von Florian Makel findet sich in der Nummer 45/2003 der Printausgabe von Kontext 21 und ist auch in der Internetausgabe unseres Mediums verfügbar. Gestaltung der Sendung: Stefan Gregert.
Probeabo der Zeitschrift Kontext 21 die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.